Der Titel dieser Predigt ist heute Auszeit vor Gott, legitim oder riskant? Auszeit vor Gott, legitim oder riskant? Und ich bin immer wieder erstaunlich, finde es interessant, natürlich negativ interessant, wie manche nach ihrer Taufe mit ihrem Heil umgehen. Wir haben gehört, dass wir uns selbst prüfen müssen, dass wir gucken müssen, was wir ändern können. Aber manche sind gewillt, dem Satans Willen zu folgen und tun Dinge, die sie besser hätten nicht getan. Und ich erinnere mich sehr gut an meine Taufe. Damals, 2009, September, in den USA, in einem Jacuzzi, sehr warm. Abends war am Abend, nach dem Sabbat. Und mir wurden damals auch, wie allen anderen, diese drei wichtigen Fragen gestellt. Ob ich meine Sünden bereut habe und ob ich an das Evangelium vom Reich Gottes glaube. Aber da gab es auch diese, für mich heute noch, diese alles entscheidende und wichtige Frage: Hast du Jesus Christus als deinen persönlichen Erlöser anerkannt und angenommen? Und glaubst du, dass das Opfer Jesu Christi erforderlich, aber auch ausreichend ist, um die Strafe für deine Sünden, für meine Fehler und den ewigen Tod zu bezahlen? Ich habe alle Fragen mit Ja beantwortet. Vielleicht war mir der eine oder andere Gedanke nicht gerade in dem Moment so bewusst, aber ich habe das mit Ja beantwortet. Mit der Sicherheit und mit der eigenen festen Überzeugung, mit der Feststellung, Gott niemals zu verlassen oder von Gott zu weichen, komme was wolle. Das war klar. Und ich habe damit mein eigenes persönliches Versprechen gegeben, da ich verstanden habe, dass Christus für mich gestorben ist. Selbst wenn ich manchmal große Probleme vor mir liegen habe, manchmal vielleicht für den eigenen Gedanken unlösbar oder diesen großen Leidensdruck, den man manchmal hat, war es niemals die Frage, treu zu bleiben oder nicht. Oder wegzugehen oder Auszeit zu haben, Urlaub zu nehmen. Niemals. Es gab Momente, an denen ich mir bestimmt gewünscht hätte, zu sterben. Es gibt Momente, wo man denkt, man kann nicht mehr. Man will nicht mehr. Dieses ganze Leid, das man sehen und ertragen muss. Aber dieser Wunsch wird mir und vielen anderen nicht gewährt. vielen Propheten, die noch unaussprechlich mehr Leid ertragen mussten als wir, ist Gott diesem Wunsch auch nicht entgegengekommen. Und andere haben da viel mehr Leid ertragen müssen als wir heute. Wir sehen viel, aber andere mussten mehr Leid ertragen. Aber dennoch hat es Gott immer wieder das Leben lebenswert gemacht. Im Nachhinein. Und das sind Momente, an denen ich denke, seid dankbar. Denn wir können Gott gar nicht genug danken für das, was er für uns tut. Und das ist so. Es heißt in 1. Korinther 1, Vers 9, denn Gott ist treu. Und Gott ist treu. Wenn also diese Frage gestellt wird, hast du Jesus Christus als deinen eigenen persönlichen Erlöser anerkannt und angenommen, dann ist es bei einem Ja immer ein Versprechen, ihm auch treu zu bleiben. Und nicht, ich brauche mal eine Auszeit, ich brauche mal Urlaub. Ein Versprechen an Jesus Christus, an Gott den Vater, ist es ein Versprechen auf Lebenszeit. Es gibt kein Zurück. Wir können nicht sagen, oh, ich habe mich versprochen, tut mir leid, hab's nicht so gemeint, sondern es ist eine feste Zusage auf den Rest unseres Lebens. Das ist kein Spiel, was wir hier treiben. Man muss sich vorstellen, was wäre, wenn Ihre Kinder, die Kinder haben, zu Ihnen sagen, ich habe mal keinen Bock mehr auf dich, ich brauche Urlaub von dir. Wie fühlt sich das an? Deswegen erschreckt es mich immer desto mehr, wenn ich erleben muss, wie manche mit ihrer Zusage und mit ihrem Heil der Anwartschaft auf ewiges Leben umgehen. So leichtsinnig. Wir sagen immer, wenn sich jemand taufen lässt oder lassen möchte, wenn diese Person bereit ist, ihre Sünden zu bereuen, ihr Leben komplett umzustellen, das Schlechte zu lassen, das Gute zu tun, Gott gehorsam zu leben, seine Kosten zu überschlagen. Und das sagt uns auch Christus. Und ob sie es auch bis zum Lebensende ausführen können und erfüllen können. Jesus als seinen eigenen, ganz persönlichen Erlöser anzuerkennen und anzunehmen, sowie verstanden und akzeptiert zu haben, dass das Opfer Jesu Christi erforderlich, aber auch ausreichend ist, um die Strafe für seine Sünden, für seine Fehler, den ewigen Tod zu bezahlen. Wir verdeutlichen auch immer wieder, dass das Leben als ein wahrer Nachfolger Christi nicht leichter wird in dieser Welt. Es wird nicht leichter. Es wird anstrengender, es wird herausfordernder, aber es wird in vielen Belangen schöner und erfüllender. Unser ganzes Leben besteht darin, unsere Aufgaben, die wir aufgetragen bekommen, zu erfüllen, zu meistern. Sei es im Berufsleben, sei es zu Hause, in anderen privaten Bereichen und vor allem im Wort Gottes. Auch wenn die Probleme in unserem Leben unlösbar erscheinen und schwierig sind, führt es letzten Endes immer wieder zu einem guten Ausgang. Ich habe es oftmals persönlich selbst erlebt, dass man sich gewisse Anstrengungen entgeht, man versucht was zu tun, man versucht was zu ändern, man will etwas haben und dann wird es einem nicht gegeben. Und man denkt, pff, Mist, wie geht's weiter? Nochmal anstrengen und nochmal. Und dann fällt man vielleicht nochmal. Aber der letztendliche Ausgang wird gut sein. Und jetzt kommt etwas, wo ich ein bisschen erschrocken bin vorhin. Ich habe das direkt so, ich zitiere das jetzt so, wie ich es geschrieben habe. Ich habe meine Predigt am Sonntag geschrieben. Herr Schiller, Ihr Spruch, ne? Herr Schell benutzt gerne die Worte, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, dann ist das Ende noch nicht da. Also wenn Sie Probleme haben, gehen Sie zu Herrn Schell. Man braucht dafür Geduld. Aber die kommt eben nicht von alleine, sondern Gott muss durch seinen Heiligen Geist uns die Geduld geben. Durch Gebete, durch Bitten, durch Flehen und gelegentliches Fasten. Geduld ist etwas, das ich nicht habe. Und ich pflege selbst immer zu sagen, wenn ich nur einen Funken, den kleinsten Zündfunken an Geduld hätte, dann könnte ich sagen, ich habe ein bisschen Geduld. Aber auch die habe ich nicht. Es mag eben für den einen schwieriger, für den anderen ist es etwas leichter vonstatten gehen, seinen Bereich zu erfüllen. Aber letztendlich lässt es uns Gott durch seine Kraft, durch seine Hilfe und durch seine Ratschlüsse ausfüllen. Da wir nicht dem Zeit und dem Zufall unterliegen, ist es Gott, der es zu einem guten Ausgang führen wird. Auch wenn es für uns manchmal schwierig ist oder unverständlich, aber wir brauchen Zeit. Und jeder von uns weiß und oder sollte wissen, dass wir ohne Gott die Erwartungen an uns und um uns herum nie vollständig und mit vollster Zufriedenheit alleine ausfüllen können. Wir können das nicht. Glauben wir nicht, dass wir das erfüllen und tun können mit unserer eigenen Kraft oder sagen können, ich habe das mit eigener Kraft getan und damit eine Auszeit vor Gott gerechtfertigt werde. Gott warnt uns ausdrücklich davor, solch einen Übermut in uns aufkommen zu lassen. Auch Trägheit oder Faulheit ist vor Gott nicht willkommen. Gehen wir mal gemeinsam zu 5. Mose Kapitel 8 und wir beginnen mit Vers 1. Mose 8, Vers 1, und ich habe diesmal nur aus der Luther 2017, wo ich heute vortrage. Alle Gebote, die ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, dass ihr danach tut, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt, das Land einnehmt, das der Herr euren Vätern zugesprochen hat. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste, auf das er dich demütigte und versuchte, oder besser prüfte, was er heute noch macht. Wir werden heute noch gedemütigt, heute noch geprüft. Und wir müssen das verstehen, dass diese Analogie auch für uns heute noch gilt, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre. Ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Vers 3. Er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit Manna, das du und deine Väter nie gekannt hatten, auf dass er dir kundtäte, dass der Mensch lebt vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Munde des Herrn geht. So erkennst du ja in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzogen hat, wie ein Mann seinen Sohn erziehen oder wie die Eltern ihre Kinder erziehen. So halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, führt dich in ein gutes Land, ein Land, darin Bäche und Quellen sind und Wasser in der Tiefe, die aus den Bergen und in den Auen fließen, ein Land, darin Weizen, Gerste, Weinstöcke, Feigenbäume, Granatäpfel wachsen, ein Land, darin es Ölbäume und Honig gibt. Und schauen wir, in was für einem Schlaraffenland wir heute leben. Es gibt noch viel mehr. Vers 9. Ein Land, wo du Brot genug hast zu essen, wo dir es nichts mangelt, und ich wage zu behaupten, dass niemand von uns irgendeinen Hunger leiden muss oder nicht hätte die Fülle an dem, was Gott gegeben hat. Ein Land, in dessen Steinen Eisen ist, wo du Kupfererz aus den Bergen haust. Vers 10. Und wenn du gegessen hast und satt bist, sollst du den Herrn, deinen Gott, loben für das gute Land, für alles, was er uns gegeben hat. Und das er dir gegeben hat. Und wie ich bereits sagte, können wir Gott gar nicht genug dankbar sein für das, was er für uns getan hat. Die Dankbarkeit dürfen wir nie vergessen. Vers 11. So hüte dich nun davor, den Herrn, deinen Gott, zu vergessen oder eine Auszeit zu nehmen, weil ich Urlaub brauche vor Gott, sodass du seine Gebote und seine Gesetze und seine Rechte, das schließt die Satzungen und die Rechtsvorschriften mit ein, die ich dir heute gebiete, nicht hältst, dass wir davon weggehen. Und wie kann man das? Wie kann man das alles erfüllen, wenn man den Leib Christi verlässt? Wenn man Gott verlässt? Niemand kann sagen, ich verlasse ja nicht Gott. Doch, man verlässt Gott. Wenn ich den Leib Christi verlasse, bin ich weg. Ich bin raus. Wir sind alle eins. Und ich habe das wie oft schon erklärt. Wenn wir gehen, sind wir weg von der Rebe. Wie kann ich für die Geschwister da sein, wenn ich weg bin? Und das ist ein Gebot, das uns Gott, der Vater und Jesus Christus gegeben hat. Vers 12. Wenn du nun gegessen hast und satt bist und schöne Häuser erbaut hast und darin wohnst und deine Rinder und Schafe und Silber und Gold und alles, was du hast, sich mehrt, wenn es uns also wohl geht und noch besser geht, Vers 14, dann hüte dich. Hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst, dass du ihn verlässt, der dich aus Ägyptenland, aus der Sünde heraus, geführt hat, aus der Knechtschaft. Wir sind aus der Sünde heraus. Wir sind aus der Welt herausgerufen. So wie es damals war, gilt es für uns heute. Wir sind heraus aus der Sünde. Wir sind heraus aus dieser Knechtschaft. Und diese Knechtschaft ist auch wichtig zu verstehen. Wenn man den Weg Gottes verlässt, nachdem man die Wahrheit erkannt hat, und man geht raus, ist man wieder des Knechtes dieser Welt. Markieren Sie sich die Stelle in 5. Mose 8. Wir gehen gemeinsam zu Römer 6. Römer 6. Das bleibt hier nicht stunken. Römer 6, die Verse 15 bis 18. Paulus sagt, wie nun? Sollen wir sündigen, weil wir nicht unter dem Gesetz, sondern nur unter der Gnade sind? Das sei ferne. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht und ihm zu gehorchen? Dessen Knechte seid ihr und dem gehorcht ihr? Entweder als Knechte der Sünde zum Tode oder als Knechte des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Gott sei aber gedankt, ihr seid Knechte der Sünde gewesen, aber nun von Herzen gehorsam geworden. Der Gestalt der Lehre, an die ihr übergeben wurdet. Denn indem ihr nun frei geworden seid, frei von der Sünde, seid ihr Knechte geworden der Gerechtigkeit. Und wenn wir wieder herausgehen aus dieser Gerechtigkeit, dann sind wir wieder Knechte der Sünde, der Welt. Das ist es, was Paulus uns erklärt. Schauen wir auch 2. Petrus 2 an. 2. Petrus 2, die Verse 19 bis 22. 2. Und versprechen ihnen Freiheit, obwohl sie selbst Knechte Verderbens sind. Denn von wem jemand überwunden ist, dessen Knecht ist er geworden. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Heilandes Jesus Christus entflohen sind, dem Schmutz der Welt, werden aber wiederum in diesen verstrickt, weil man eine Auszeit braucht vor Gott, und von ihm überwunden, dann ist es mit ihm am Ende ärger geworden als am Anfang. Denn es wäre besser für ihn oder für sie gewesen, wenn sie den Weg der Gerechtigkeit nicht erkannt hätten, als dass sie ihn kennen und sich abkehren von dem heiligen Gebot, das ihnen gegeben ist. Es ist ihnen widerfahren, das wahre Sprichwort. Der Hund frisst wieder, was er ausgespien hat, und die Sau wälzt sich nach der Schwemme wieder im Kot. Das ist es, was da passiert. Lesen wir weiter in 5. Mose 8, Vers 14. Also hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst oder verlässt. Vers 17. Du könntest dann sagen in deinem Herzen, meine Kräfte und meine Hände Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Das ist sehr gefährlich. Gefährlicher Hochmut, dass man darin lebt. Vers 18. Sondern gedenke an den Herrn, deinen Gott, denn er ist's, der dir Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen, auf das erhielte seinen Bund, sein Versprechen. Das heißt, Gott ist treu. Denn er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute ist. Wirst du aber den Herrn, deinen Gott, vergessen und anderen Göttern nachfolgen und ihnen dienen und sie anbeten, das fängt an, indem man wieder Weihnachten, wieder Silvester, wieder Ostern und viele andere Traditionen halten will. Er sagt, so bezeuge ich euch heute, dass ihr umkommen werdet. Dieses Umkommen, das muss nicht immer sofort geschehen, dass man sein Leben gleich verliert. Man könnte mal denken, ja, ich lebe ja noch. Es kann aber passieren, dass man stirbt, fleischlich. Geistlich natürlich auch. Aber es kann passieren, und es ist auch schon geschehen, wenn man nicht vorher bereut. Und ich erinnere mich an die Geschichte, viele dürften sie noch kennen, an einen Mann in Amerika. Er hatte sich einen Pferdehof gekauft, hat sich Tiere gekauft. Und irgendwann waren so viele Tiere da, dass er dachte, er muss sich mehr um die Tiere kümmern als um den Sabbat. Er hat die Versammlungen nicht mehr besucht. Man hat ihn auch gefragt und er sagte, er hat keine Zeit mehr. Er muss sich um seine Tiere kümmern. Ich kenne diesen Mann persönlich nicht. Ich kenne es nur von Herrn Link. Er hatte einen Autounfall, dieser Mann, fuhr gegen einen Baum und starb. Das war's. Zum Thema, ich habe keine Zeit mehr. Christus gibt uns viele, viele Warnungen vor solch einer Leichtfertigkeit. Denken wir auch an die 10 Jungfrauen. 5 davon waren nicht bereit. Könnte passieren, dass diese 5, auch wenn es nur ein Gleichnis ist, aber wir müssen uns selbst darin immer wieder spiegeln, dass diesejenigen, die nicht bereit waren, nicht genug Heiligen Geistes haben, weil sie viel Verständnis verloren haben, dass diese sich nicht qualifizieren. Das muss nicht bedeuten, dass sie sterben, aber sie werden im Millennium weiterleben. Und stellen Sie sich dieses Szenario vor. Einige ihrer Geschwister gehen in das ewige Leben, weil sie es geschafft haben. Und sie bleiben schön hier. Weil sie eine Auszeit brauchten vor Gott. Weil man mal keinen Bock hatte. Man muss sich dieses Szenario mal überlegen. Das ist das Verständnis. Der Willen und die Kraft, die wir brauchen von Gott. Schauen wir auch Lukas 13, Vers 25 an. Er definiert es. Lukas 13 beginnt mit Vers 25. Sobald der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, und ihr anfangt draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf. Dann wird er antworten und zu euch sagen, ich weiß nicht, woher ihr seid. Und dann werdet ihr wieder anfangen zu sagen, wir haben vor dir gegessen, vor dir getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Wir haben doch dein Verständnis. Du hast uns doch belehrt. Wir haben doch alles gehört. Wir haben doch die Sabbatversammlungen besucht. Wir waren doch immer schön bei WebEx dabei. Manchmal waren wir da, manchmal waren wir nicht da. Hab mal eine Auszeit gebraucht. Und dann wird er zu euch sagen, ich weiß nicht, wo ihr her seid. Weicht alle von mir, ihr Übeltäter. Das wird die Antwort sein. Und wenn sie Glück haben und nicht zu weit weggegangen sind von Gott, keinen Hass in sich erfüllt haben, dann dürfen sie erstmal hier weiterleben und die Zeit ausharren, bis sie sich ebenwürdig erwiesen haben. Und die Frage ist, was man will, ob sich das rentiert. Ich persönlich wollte nicht hier bleiben müssen, wenn meine Geschwister weg sind. Aber es ist ihre eigene Sache. Es ist ihre Angelegenheit. Und es ist sehr wohl ein sehr großes Risiko, den Weg Gottes, den man sich bei seiner Taufe verschworen hat, zu verlassen, um sich eine Auszeit zu gönnen. Dem muss man sich bewusst sein. Urlaub vor Gott, weil es ja so anstrengend ist hier. Oder den Sabbat zu halten, sehr mühselig. Laubhüttenfest, ach, wie mühselig. Er sagt in Vers 20, eben wie die Heiden, die gottlose Nation, die Völker, die nicht berufen sind, die der Herr umbringt vor eurem Angesicht, so werdet ihr auch umkommen, weil ihr nicht gehorsam seid der Stimme des Herrn eures Gottes. Manche könnten ja sagen, ja, das ist ja schon alles alt. alles vorbei. Schauen wir 1. Korinther an. 1. Korinther 10. Und die Verse 1 bis 12. Ich will euch aber, liebe Brüder und Schwestern, nicht im Ungewissen darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind und sind alle auf Mose getauft worden in der Wolke und im Meer. Das war ein Gleichnis, eine Analogie. Und haben dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Denn sie tranken von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war und ist Jesus Christus. Doch an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, denn sie sind in der Wüste umgekommen. Warum sind sie umgekommen? Vers 6. Das ist aber geschehen uns zum Vorbild, uns heute, dass wir nicht am Bösen unsere Lust haben, wie jene sie hatten. So werdet nicht Götzendiener, wie einige von ihnen es wurden, wie geschrieben steht, das Volk setzt sich nieder, um zu essen und zu trinken, und sie standen auf, um zu spielen. Auch lasst uns nicht Hurerei treiben, wie etliche von ihnen Hurerei trieben. Und an einem einzigen Tag kamen 23.000 um. Das ist mal ein Stück. Lasst uns auch nicht Christus versuchen. Und wie etliche von ihnen taten und wurden von den Schlangen umgebracht. Murrt auch nicht, wie etliche von ihnen murrten und wurden umgebracht durch den Verderber. Dies widerfuhr ihnen als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben, uns zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Das ist für uns heute geschrieben. Darum, wer meint, er stehe, soll zusehen, dass er nicht falle. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Und das ist wahr. Das, was wir heute hier erleben, das ist ja gar nichts gegen das, was alle anderen vor uns getroffen haben. Was die Apostel getroffen hat, was die Propheten getroffen hat. Einige, die die Wahrheit Gottes in der Kirche Gottes entronnen sind, um der Weltanforderungen gerecht zu werden, haben durch ihre eigene Trägheit den Sinn von Gottes Wort vergessen. Es heißt, denn wer da hat, dem wird gegeben und er wird die Fülle haben, also die Fülle vom Verständnis, der Schatz im Himmel, den wir uns anhäufen müssen. Aber wer nicht hat, dem wird auch das, was er hat, genommen werden. Matthäus 25, Vers 29. Wenn wir Verständnis haben und wir verlassen den Leib, werden wir dieses Verständnis wieder verlieren. Es heißt, der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wir sind alle eins in Jesus Christus. Und das ist etwas, was wir versprochen haben. Die ganzen Talente, unser Wissen, unser Verständnis wird uns genommen und danach unser ewiges Leben, wenn alles weg ist. Manche verließen die Kirche aus Trägheit, aus Bequemlichkeit. Andere wiederum haben es vielleicht aus Ängsten getan, weil sie vor den Menschen, mit denen sie zu tun haben, bedrängt wurden. Einer sagte mal, ja, den Sabbat kann man an jedem Tag halten. Es gab diese Zeitverschiebung oder diese Zeitänderung, dass man Tage versetzt hat, aber man hat die Wochentage gelassen. Das heißt, man hat aus einem 10. April, hat man den 4. April gemacht, aber es war trotzdem noch der Samstag oder der Freitag. Der Wochenzyklus wurde nicht geändert. Aber wenn man keinen Bock mehr hat, dann findet man eine Ausrede. Ein anderer hatte keinen Bock aufzuhören zu rauchen. Die anderen haben Probleme gehabt mit der Predigerschaft, waren mit den einen oder anderen Aussagen nicht einverstanden. Andere gruscheln im Internet und suchen die Fehler woanders. Ein anderer sagte mir, ich brauche keine Geschwister, ich brauche nur meine Liebe zu Jesus Christus, das langt, dann bin ich Christus nah. Wenn man nicht mehr will, dann findet man einen Grund. Und dann hält man eben die Gebote Gottes nicht mehr und begeht auch nicht mehr die schönste Zeit, die einem widerfahren kann, zum Laubhüttenfest. Das ist meine Meinung. Die Gemeinschaft mit den Geschwistern. Ich bin immer wieder froh und immer wieder dankbar, wenn ich raus bin aus der Welt, wenn ich mal nichts mehr sehe, nichts mehr höre und bin mit Geschwistern unterwegs, mit Gleichgesinnten. Aber andere haben die Begründung, ja, ich weiß ja nicht, ob ich an den Tagen frei bekomme. Ich könnte ja eine Abmahnung bekommen. Ich könnte ja meinen Job verlieren. Und dann stehe ich da mit nichts. Und was sollen meine Kollegen denken? Entweder sie haben ihr Leben Gott verschrieben oder sie haben es nicht verschrieben. Aber aus jeder Situation wird Gott etwas finden und daraus machen, zu einem Besseren. Aber man will ja nicht Gott gerecht werden. Man will dann den Menschen gerecht werden, weil ich lebe ja darin, in diesem Zeitgefüge. Schauen wir auch 1. Johannes. 1. Johannes, Kapitel 4 und die Verse 14 bis 19. Wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat, als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollendet, auf dass wir die Freiheit haben, zu reden am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe, wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns zuerst geliebt, schon immer, und herausgerufen aus dieser Welt. Und deswegen müssen wir ihm treu bleiben. Was hat Petrus und die Apostel mit voller Überzeugung gesagt, als sie in Bedrängnis waren? Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und man muss das. Da gibt es keinen drin. Schauen wir uns diese Stelle kurz an in Apostelgeschichte 5. Apostelgeschichte 5, die Verse 27 bis 29. Und sie brachten sie und stellten sie vor den Hohen Rat. Und der hohe Priester fragte sie und sprach: Haben wir euch nicht streng geboten, in diesem Namen nicht zu lehren? Und seht, ihr habt Jerusalem erfüllt mit eurer Lehre und wollt das Blut dieses Menschen über uns bringen? Und Petrus aber und die Apostel antworteten und sprachen: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Was hätten sie für eine Angst haben müssen? Sie waren im Gefängnis. Sie wurden geschlagen, kamen heraus, wurden wieder vor den Hohepriester gestellt. Was würden wir tun? Würden wir dann auch weitermachen? Oder sagen wir, oh nee, jetzt knicke ich aber ein. Es braucht Gottes Weisheit, Es braucht seinen Ratschluss, seinen Verstand und die Kraft, dies zu bewältigen, weil wir es alleine von uns nicht können. Und genau diese Faktoren werden uns nach unserer Taufe Stück für Stück durch die Kraft Gottes, den Heiligen Geist, gegeben, wenn man damit arbeitet. Man muss, um all diesen Anforderungen um uns herum gerecht zu werden, mit der Kraft Gottes, dem Heiligen Geist, arbeiten, sich leiten lassen und sich inspirieren lassen. Uns muss der Heilige Geist täglich erneuert werden, durch Gebete, mit Bitten, in uns nachgefüllt werden. Wir müssen täglich Gott darum bitten, dass er uns seinen Heiligen Geist gibt. Und nicht glauben, okay, durch die Taufe habe ich jetzt das Ding bekommen, das war's. Nein. Bei guten Taten strömt dieser Geist aus uns aus. Und wir müssen ihn nachfüllen lassen. Und wir alle müssen unseren Tagessoll erfüllen. Sei es die Mutter mit den Kindern, die sich um die Kinder kümmern muss, die Hausfrau, die sich um die anderen Belange kümmert, oder andere im Berufsleben. Was immer es sein mag, aber dennoch ist es von größter Bedeutung, dass wir alles mit Gottes Hilfe und seiner Kraft und seinem Willen und seinem Wohlgefallen tun. Und dabei reicht es nicht einfach nur aus, ein bisschen den Sabbat zu halten und an der WebEx-Versammlung da teilzunehmen. Bin ja dann da. Ich verurteile das nicht mit dem WebEx. Manche brauchen das WebEx und wir sind auch dankbar darum. Aber man darf es nicht als Option sehen, dass man sagt, ja, dann kann ich es mir immer schön gemütlich zu Hause machen. Nein. Es ist bei gewissen Bedingungen eine gute Alternative. Aber es ist nicht die Option, das immer so zu machen. Und da sagen wir auch immer wieder. Christus sagte uns, dass wir uns nicht sorgen sollen in dieser schrecklichen, erbarmungslosen und düsteren, gottlosen Welt. Viele tun das, machen sich Sorgen, haben Angst. Und er sagt uns, sorgt euch untereinander. Der eine für den anderen und der andere für den nächsten. Das ist ein Gebot. Das ist ein Gesetz. Christus sagte, liebt euch untereinander, wie ich euch geliebt habe. Das ist ein Gebot. Und genau das können wir tun, können wir nur tun, wenn wir unserer Verpflichtung bewusst sind und diese mit ganzem Herzen erfüllen. Und uns nicht anmaßen, eine Auszeit oder Urlaub vor Gott zu genehmigen. Schauen wir gemeinsam Matthäus 6. Wir alle kennen diese Verse. Matthäus 6, wir beginnen mit Vers 25. Er sagt, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben. Jetzt könnte man sagen, oh, okay, cool. Ich muss mich nicht mehr sorgen. Er hat es hier gesagt, ja, aber es besteht eine Voraussetzung dafür. Wenn wir Gott treu bleiben, wenn wir unser Versprechen halten, er sagt, sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet, ist nicht das Leben mehr als die Nahrung, der Leib mehr als die Kleidung. Vers 27. Wer ist aber unter euch, der seiner Länge oder der Lebenslänge eine Elle oder Jahre zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt oder bemüht, nachdem allen trachten die Heiden. Die Heiden sind nicht berufen. Die Heiden, die Völker werden nicht. Die, wo nicht berufen sind, sind nicht treu. Deswegen machen sie sich diese Sorgen. Aber wir sollen uns eben diese Sorgen nicht machen, wenn wir Gott treu bleiben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist immer die Voraussetzung. Dass wir danach trachten, dass wir das tun und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt euch nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Und er hat sie. Jeder Tag hat seine eigene Plage. jeder Tag erneuter Schwachsinn in dieser Welt. Aber Christus sagt auch noch mehr, Lukas 12. Und wir lesen die Verse 32 bis 34. Er sagt, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft, was ihr habt und gebt Almosen. Macht euch Geldbeutel, die nicht altern, einen Schatz, der niemals abnimmt, im Himmel, wo sich kein Dieb naht und den keine Motten fressen. Das ist es. Unser Wissen, unser Verständnis zu vermehren, uns zu verändern, das sind unsere Schätze, die im Himmel angesammelt werden, bei Gott. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Christus warnt uns ausdrücklich davor, worauf wir unseren Fokus setzen sollen. Und er erwartet von uns, wenn wir Nachfolger seines sein wollen, dass wir bestimmte Faktoren zu erfüllen haben. Denn sonst könnte unsere ganze Arbeit, unser ganzes Tun, unser ganzes Engagement im Leib Christi für umsonst, nicht nur umsonst, sondern auch kostenlos gewesen sein. Man hätte sozusagen bei der Taufe nur ein kostenloses Wasserbad gehabt, wie das Herr Link so gerne zitiert. Denn auch wenn wir getauft sind, bedeutet das nicht, dass wir es bereits geschafft haben, in das Reich Gottes einzugehen. Obwohl Christus sagte, dass durch den Vater ihm das Reich bestimmt ist und er es für uns bestimmt hat. Das bedeutet, dass wir zwar dafür vorgesehen sind, aber uns dafür auch qualifizieren müssen. Wir haben unsere Aufgaben zu erfüllen. Die Taufe, müssen wir verstehen, ist nicht die Qualifikation für das ewige Leben, sondern nur eine Anwartschaft, die Aussicht auf ein künftiges Heil. Schauen wir uns einmal Lukas 22 und die Verse 29 bis 30 an. Lukas 22. Und die Verse 29 bis 30. Und wie mir mein Vater das Reich bestimmt hat, so bestimme ich für euch, dass ihr essen und trinken sollt an meinem Tisch in meinem Reich und sitzen auf Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Somit ist es klar, dass wir uns sicherlich täglich vor all unseren Anforderungen selbst zu prüfen haben, auf welchem Stand sich unser Charakter befindet. Das, was Herr Rosek in seiner Kurzpredigt erwähnt hat, zu gucken, wo man steht, was man tun muss. Wie und wo habe ich mich geändert? Wie stark bin ich wirklich? Was kann ich noch an mir verändern? Welche Schritte stehen noch vor mir? Und wie kann ich es besser machen? Mir wurde bei der Einstellung in meinem neuen Job, wurde mir gesagt von unserem Niederlassungsleiter, wir möchten, dass Sie Fehler machen. Und ich dachte, das stimmt hier nicht. Warum soll ich Fehler machen? Nein, Sie müssen, wir wollen, dass Sie Fehler machen. Warum? Damit sie in die Lage kommen, sich selbst zu reflektieren, zu prüfen, zu gucken, wo die Fehler sind und was sie ändern können. Es ist eine Sache der Selbstreflexion, dem wir uns annehmen müssen, wenn wir uns nicht reflektieren und nicht prüfen, dann steigt man irgendwann an einen Punkt des Hochmutes. Und man denkt, oh ja, ich bin da fest. Alles gut, muss mich um nichts mehr kümmern. Alles easy. Nein. Nur durch Fehler können wir lernen. Diese Selbstreflexion bedeutet, seinen persönlichen Fokus, das eigene Denken, das Fühlen, das Handeln zu hinterfragen und zu analysieren. Zum Beispiel auf eine bestimmte Situation bezogen, was es auch immer sein mag, anstatt einfach aufzugeben und sich eine Auszeit vor Gott zu gönnen. Prüfen. Wir müssen uns alle selbst prüfen. Und das Ziel dabei ist, Probleme zu erkennen und Veränderungen zu schaffen. Zum Beispiel durch Meditation, durch Gebete, gelegentliches Fasten, aber auch nicht unnötige Zeit in energieraubende Grübeleien zu verfallen, bei denen man seine weitere Entwicklung selbst hemmt. Schauen wir uns Philipper 4, die Verse 4 bis 9 an. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren. Weiter, Brüder und Schwestern, was wahrhaftig ist, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt in mir, das tut, so wird der Gott des Friedens auch mit euch sein. Und gerade jetzt, liebe Geschwister, in nicht ganz 2,5 Wochen begehen wir das Passa. Für alle getauften Mitglieder. Es besteht eine Pflicht, dieses Passa in würdiger Weise zu nehmen. Und dabei sollte sich jeder selbst reflektieren, sich selbst prüfen und sich analysieren und zu gucken, wo noch Probleme bestehen, wenn welche Probleme bestehen. Wenn wir das aber nicht tun, könnte es leicht passieren, dass wir selbst in eine gewisse Trägheit verfallen oder wieder in eine Trägheit fallen, dass uns dann wiederum in den entgegengesetzten Rhythmus bringt, der uns dann wiederum vor Gott trennen könnte. Und dann besteht die Gefahr, ich muss ja das Passa nehmen, dass man es sogar in unwürdiger Weise einnimmt. Und das wäre noch schlimmer. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns selbst prüfen, wo wir stehen und wie wir das Passa einnehmen. Kommen wir schon zum nächsten Fokus, der auch wieder sehr elementar für unser Handeln, für unser Tun ist. Römer 14 und Vers 17. Es heißt immer wieder, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Wer darin Christus dient, der ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen geachtet. Vers 19. Darum lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und zur Erbauung untereinander. Da haben wir es wieder. Untereinander. Miteinander. Nicht den Leib zu verlassen. Die Frage ist immer, wie machen wir das untereinander, wenn man den Leib Christi verlässt? Das muss sich jemand, die, die gegangen sind, müssen sich darin selbst reflektieren. Sie können das nicht mehr tun. Und das ist sehr wichtig zu verstehen. Römer 15. Römer 15. Und die Verse 1 bis 8. Wir aber, die wir stark sind, sollen die Schwachen derer tragen, die nicht stark sind und nicht Gefallen an uns selber haben. Ein jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld, die ich nicht habe, durch den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, wie es Christus Jesus entspricht, damit ihr einmütig mit einem Munde oder mit einem Gedanken Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Ehre, denn ich sage, Christus ist ein Diener der Beschneidung geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben ist. Das ist etwas, worüber wir nachdenken sollten. Schauen wir auch Römer 12. Römer 12, die Verse 9 bis 21. Die Liebe sei ohne Falsch, Hass das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor und seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Die Erfüllung. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn, seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an, übt Gastfreundschaft, segnet die euch verfluchen. Segnet und flucht nicht, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug. Schauen wir. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemanden Böses mit Bösem, seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln, man beschämt ihn. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Frage ist, tun wir das? Tun wir das, was Christus von uns erwartet? Man muss sich selbst reflektieren und selbst darin mal prüfen, ob ich das tue, was Gott und Jesus Christus von mir erwartet. Und nicht immer nur auf das eigene bedacht zu sein, nein, mir geht's ja gut, weitermachen. Salomo hat das Gleiche zuvor erklärt. Sprüche 25. Sprüche 25, ich hoffe, ich habe noch etwas Zeit und überziehe nicht. Und Vers 21, hungert dein Feind, so speise ihn mit Brot. Dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser. Denn du wirst feurige Kohlen auf sein Haupt häufen und der Herr wird es dir vergelten, belohnen. Das sind Aufgaben, die wir zur Freude Gottes und für unseren Frieden, den uns Gott schenkt, zu erfüllen haben. Prüfen wir uns selbst, ob wir in der Lage sind, sogar unserem Feind Brot und Wasser zu geben, ihn zu speisen, ihm zu helfen, Ein Psalm Davids, Psalm 119. Psalm 119. Der ist sehr lange, der Psalm. Ja, viele Blätter. Leicht zu finden, aber die Stelle, wo man braucht, die muss man erstmal suchen, ne? Psalm 119, die Verse 1 bis 8. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Wohl denen, die sich an seine Zeugnisse halten, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Du hast geboten, fleißig zu halten deine Befehle, dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zuschanden. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst, die Ordnungen deiner Gerechtigkeit, deine Gebote will ich halten, verlass mich nimmermehr. Er sagt, wir müssen fleißig darin tun. Fleißig sein, das Richtige zu tun, Gott nicht zu verlassen, nicht eine Auszeit gönnen, lesen wir auch im gleichen Psalm 119, die Verse 68 bis 72. Du bist gütig und freundlich. Lehre mich deine Gebote. Die Stolzen erdichten Lügen über mich, ich aber halte von Herzen deine Befehle. Träge wie fett ist ihr Herz, ich aber habe Freude an deinem Gesetz. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt werde. Schauen wir. Es ist gut für mich, dass ich gedemütigt werde vor Gott, dass ich geprüft werde. Denn wenn ich nicht mehr geprüft werde vor Gott oder von Gott, dann haben wir ein Problem. Damit ich deine Gebote lerne. Das Gesetz deines Mundes, Vers 72, ist mir lieber als viel tausend Stück Gold und Silber. Das Wort Gottes hat viel mehr Wert als jegliches Gold, als jegliche Schätze dieser Welt. Und denken wir an Römer 12, 11, was wir schon gelesen haben, seid nicht träge in dem, was ihr tut. Seid brennend im Geist. Brennt danach, den Willen Gottes zu tun. Niemand sagt, dass es immer einfach sein wird, mit ganzer Kraft und ganzem Gemüt im Glauben zu leben und immer alles richtig zu machen. Fehler passieren und werden immer passieren. Sie werden immer vor uns liegen. Wir müssen Fehler machen, aber wir müssen auch daraus lernen, es das nächste Mal besser zu tun. Aber man muss sich eben ständig selbst reflektieren und bereit sein zu bereuen, wenn eine Sünde vor einem liegt. Auch die Apostel hatten ihre Probleme, aber sie gaben niemals auf. Koste es, was es wolle. Paulus war krank, hatte den Pfahl im Fleisch, an dem er dreimal zum Herrn gebetet hatte. Was hat Christus gesagt? Lass dir in meiner Gnade genügen. Er hat nicht aufgegeben. Und die Probleme, die sie damals hatten, waren weitaus schlimmer gewesen als das, was uns heute widerfährt. Denken wir an die Aussage von Paulus. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Nur so gering. Vielleicht für uns ein Berg. Aber Christus hat gesagt, wenn wir so viel Glauben haben wie ein Senfkorn, können wir zu diesem Berg der Probleme sagen, hinweg mit dir. Aber es wird irgendwann kommt die Zeit, an der unser Glaube mal so richtig geprüft wird. Daran müssen wir denken. Jetzt haben wir vielleicht noch Zuckerschlecken. Aber irgendwann kommt ein Tag, da ist das vorbei. Wir müssen uns darin verändern. Christus sagt, es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist von Anfang der Welt bis jetzt und auch nicht wieder werden wird. Und was ist dann? Stehen wir fest oder rennen wir weg? Und was ist in der Vergangenheit Schreckliches passiert? Es werden hier und da harte Zeiten kommen. Satan und seine Dämonen werden uns hin wieder und immer wieder Stein und Stock vor die Füße legen. Aber es gilt darum, eben nicht aufzugeben, weiterzumachen. Wir können fallen, wir können hinken, wir können traurig sein, aber man muss immer wieder bereit sein, aufzustehen und weiterzumachen und nicht aufzugeben, nicht die Auszeit nutzen, weil man mal keinen Bock hat. Wir dürfen niemals nachlassen und den Willen Satan uns ergeben. Und dann vielleicht noch glauben, ja, da ist Gott aber sehr ungerecht gewesen. War Gottes Schuld, ne? Hebräer 6. Hebräer 6. Es ist immer leicht, seine Fehler und seine Probleme auf andere zu schieben. Verse 10 bis 12. Hebräer 6, 10 bis 12. Denn Gott ist nicht ungerecht, dass er vergäße euer Werk und die Liebe, die ihr seinen Namen erwiesen habt, indem ihr den Heiligen dientet und noch dient. Wir begehren aber, dass jeder von euch denselben Eifer beweise, die Hoffnung festzuhalten bis ans Ende, damit ihr nicht träge werdet, sondern die nachahmt, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Paulus wird die Verheißung erben und dem müssen wir nachtun, so wie Petrus, Johannes, die anderen Apostel. Um das geht es, dass wir durch eifriges Tun an der Hoffnung festhalten und nicht aus Angst in der Welt Gott verlassen und glauben, die Auszeit sei nötig. Schauen wir auch 1. Petrus 5. 1. Petrus 5, Vers 5 im zweiten Satz, den ersten lassen wir aus. Alle aber miteinander begleitet euch mit Demut, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die Gewalt, die Gehalt Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht, fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt kommen. Die Frage, die man sich immer wieder stellen muss, ist, die Auszeit vor Gott, ist sie legitim oder riskant? Schauen wir uns eine Aussage an, was Paulus dazu zu sagen hatte, und machen wir uns daraus unser eigenes Bild. Hebräer 10. Das ist eine sehr, sehr gewichtige Aussage, worüber man nachdenken muss. Und ich wünschte, manche Geschwister, die gegangen sind, würden sich genau dieser Bibelstelle annehmen und sich darin reflektieren. Hebräer 10, wir beginnen mit Vers 23. Lasst uns festhalten an der Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken. Denn er, Gott, ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Der Tag Jesus Christus. Und er ist viel näher, als manche vielleicht denken. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt hinfort kein Opfer mehr für die Sünden, sondern ein schreckliches Warten auf das Gericht und ein wütendes Feuer, das die Widersacher verzehren wird. Wenn jemand das Gesetz des Mose mitachtet, muss er sterben ohne Erbarmen auf zwei oder drei Zeugen hin. Vers 29. Eine wie viel härtere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen tritt und das Blut des Bundes für unrein hält oder es für unrein macht, durch das er doch geheiligt wurde durch die Taufe und den Geist der Gnade schmäht. Denn wir kennen den, der gesagt hat, die Rache ist mein, ich will vergelten, und wiederum, der Herr wird sein Volk richten, schrecklich ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gedenkt aber der früheren Tage, an denen ihr, die ihr erleuchtet wurdet, erduldet habt einen großen Kampf des Leidens, indem ihr zum Teil selbst durch Schmähungen und Bedrängnisse zum Schauspiel geworden seid. Zum Teil gegen Gemeinschaft hattet mit denen, welchen es so erging. Das sind nicht meine Worte, die ich geschrieben habe. Aber die Frage ist immer, eine wie viele härtere Strafe meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes nochmals mit Füßen tritt. Wenn man wieder zurück in diese Welt hinausgeht, aus der wir herausgegangen sind, nach unserer Taufe, mit unserem Versprechen, haben wir nichts anderes getan, als Jesus Christus direkt ins Angesicht zu spucken. Das ist es, was passiert. Wenn wir uns dieser Welt wieder gleichstellen, spucken wir Jesus Christus ins Gesicht. Dann war sein Tod für nichts für sie wert. Ich möchte nochmal zum Schluss ein Zitat aus einem Leitartikel von Herrn Calen Mitchell vom 2. März vorlesen. Es trägt die Überschrift Das Fundament für die Zukunft. Und es heißt darin, dauerhafte Veränderung erfolgt von innen nach außen. So wie es heißt, die Schönheit kommt von innen nach außen. Nicht das Äußere, sondern das, was wir leben, was wir tun, was wir zeigen, wer wir sind und was wir sind. Das kann hässlich sein oder es kann schön sein. Er schreibt, wie deutlich diese Wahrheit doch wird, wenn wir sie aus einer christlichen Perspektive heraus betrachten. Wenn wir von Gott berufen werden und beginnen, die Wahrheit zu verstehen, dann wird von uns erwartet, dass wir uns verändern. Doch wie tief integrieren wir die christlichen Veränderungen in unserem Leben? Wenn wir anfangen, große Veränderungen in unserem Leben vorzunehmen, dann fühlen wir uns gestärkt. Wir erleben ein Gefühl der Erleichterung. Wir sind voller Eifer und geradezu Feuer und Flamme. Aber wenn die Zeit im Leben eines Christen ihren Tribut fordert und sich gewisse Dinge wieder einschleichen oder Prüfungen und Herausforderungen auftreten, dann können wir wieder dieses Unwohlsein erfahren. Die Zukunft, auf die wir uns einst gefreut haben, mag trübe und zunehmend unerreichbar erscheinen. Die Hoffnung auf die Zukunft, auf das Reich Gottes, das, was uns vorantreibt, kann verblassen. Um die zuvor besprochenen Dinge in richtiger Weise zu tun, müssen wir Christus gestatten, unser Fels zu sein. Unser wahres Fundament. Wie können wir das verwirklichen, ist die Frage. Wie können wir sicherstellen, dass wir uns als Christen verändern? Wir müssen unser fleischliches Betriebssystem ändern. Der alte Mensch muss weichen und er muss ersetzt werden. Aber womit? Christus sagt uns deutlich, dass wir auf ein festes Fundament aufbauen müssen. Wer wir im Innersten sind, und das erfordert kontinuierliche Anstrengung, Hingabe, Ausdauer, Sorgfalt, Wachsamkeit, Suche und Veränderung während unseres gesamten Lebens, um es durch dieses Leben zu schaffen. In Matthäus 7, Verse 24 bis 29 zitiert er, jeder, der diese meine Worte hört und handelt danach, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute, als ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen ranfluteten, als die Stürme tobten und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein, denn es war auf ein Fels gebaut. Schauen wir. Wenn wir fest sind, wenn wir in unserem Glauben bleiben und die Menschen rütteln an unserem Glauben und wollen uns verzerren, wollen uns verändern, wollen uns herausholen aus dieser Gütigkeit, aus dieser Gerechtigkeit. Und wenn wir auf den Fels gebaut haben, auf Jesus Christus, dann kann uns jeder Sturm nichts antun. Er sagt, und jeder, der diese meine Worte hört und nicht danach handelt, der ist ein Tor, der sein Haus auf Sand baute, als ein Wolkenbruch kam und die Wassermassen heranfluten, als die Stürme tobten, das aus der Welt kommt und an dem Haus rüttelten, da stürzte es ein und es wurde völlig zerstört. Wir sind dieses Haus in dem Moment. Und es geschah, als Jesus diese Rede beendet hatte, war die Menge voll Staunen über seine Lehre, denn er lehrte sie, wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, ist die Auszeit gut oder riskant?